Ich habe ein Thema heute, das heißt gedrängt von der Liebe Jesu Christi. Gedrängt von der Liebe Jesu Christi. Mein Predigtext ist 2. Korinther 5, Vers 11 bis 21 in unserer Lutherbibel auf der Seite 303 im Neuen Testament. Dieweil wir denn wissen, man könnte im Zusammenhang auch sagen, obwohl wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist, fahren wir schön mit den Leuten, aber Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch in eurem Gewissen offenbar sind, dass wir uns nicht abermal loben, sondern euch eine Ursache geben, zu rühmen von uns, auf das ihr habet zu rühmen wieder die, so sich nach dem Ansehen rühmen und nicht nach dem Herzen. Denn tun wir zu viel, so tun wir es Gott. Sind wir mäßig, so sind wir euch mäßig. Denn die Liebe Christi dringet uns. Also, sintemal wir halten, dass so einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für sie alle gestorben, auf dass die, so da leben, hinfort nicht ihnen selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum von nun an kennen wir niemand nach dem Fleisch. Und ob wir auch Christum gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr. Darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu worden. Aber das alles von Gott, der uns mit ihm selber versöhnet hat, durch Jesum Christum und das Amt gegeben, das die Versöhnung prediget. Denn Gott war in Christo und versöhnete die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott vermahnet durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasset euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. In dem Vers, unmittelbar vor unserem Text, lesen wir 2. Korinther 15, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeglicher empfange, nachdem er gehandelt hat, bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Wir wissen, vor dem Richterstuhl Christi erscheinen nur die Menschen, die zu Jesus gehören. Vor dem Richterstuhl Christi geht es nicht um Himmel oder Hölle, beziehungsweise ewige Errettung oder ewige Verdammnis. Wer zu Jesus gehört, ist für immer gerettet, weil er durch das Blut Jesu von aller Sünde rein geworden ist. Aber vor dem Richterstuhl Christi bekommen wir als bekehrte Christen, wie es hier steht, nachdem er gehandelt hat bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Das heißt, wir bekommen Lohn oder Tadel, je nachdem, wie wir als Christen hier auf dieser Erde für Jesus gelebt haben oder auch nicht. Und deshalb beginnt unser Bibeltext heute mit den Worten, dieweil wir denn wissen, dass der Herr zu fürchten ist. Also nachdem wir wissen, dass unser Herr Jesus zu fürchten ist, nachdem wir wissen, dass wir unser ganzes Leben vor Gott verantworten müssen, haben wir andere Prioritäten und Ziele für unser Leben, wie die Menschen um uns herum. Denen geht es nur um vergängliches Geld, vergängliche Ehre, vergänglichen Stolz, vergängliches Ansehen von Menschen, das ihnen am Ende gar nichts bringt. Und am Anfang von diesem Text steht die Frage, wisst ihr, dass der Herr zu fürchten ist? Die meisten haben ja eine völlig falsche Vorstellung von Gott. Wenn wir von Gott reden, dann reden wir von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dem alle Macht gegeben ist, sagt die Bibel, im Himmel und auf Erden. Alle Macht. Unser Gott ist auch ein heiliger Gott. Ich muss mal das Alte Testament lesen. Er ist so heilig, dass er alles vernichtet, was auch nur die geringste Sünde an sich hat. Deshalb wird Gott alle Menschen sofort in die Hölle werfen, die ohne Vergebung zu ihm kommen wollen. Und unser Gott hat angekündigt, mehrere Mal, dass er am Tag des Herrn seinen Sohn Jesus Christus ein zweites Mal auf diese Erde schicken wird, um diese Welt zu richten und alles Böse zu besiegen. Keine Macht dieser Welt wird sich diesem Gericht widersetzen können. Wir alle müssen unser Leben vor Gott verantworten, ob wir das wollen oder nicht. Wir wissen, dass der allmächtige Gott zu fürchten ist. Und es ist dumm, wenn Menschen die Allmacht Gottes verdrängen oder ignorieren. Nachdem wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist, kommt mein erster Punkt, die Katastrophe christlicher Heuchelei. 2. Korinther 5, 11. Weil wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist, fahren wir schön mit den Leuten, aber Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch in eurem Gewissen offenbar sind. Wir wissen, der Herr ist zu fürchten. Und obwohl wir das wissen, so fahren wir schön mit den Leuten. Wir sagen den Leuten nicht die Wahrheit. Wir lassen sie in Ruhe. Wir sagen ihnen nicht, dass sie Vergebung ihrer Sünde brauchen. Wir sagen ihnen nicht, dass sie Jesus brauchen, weil nur Jesus ihnen vergeben kann. Wir fahren schön mit den Leuten, immer freundlich. Wir schmieren ihnen Honig ums Maul. Wir wollen sie doch nicht vor den Kopf stoßen. Aber damit laden wir eine große Schuld auf uns, sagt Paulus hier. Denn nur das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Nur Jesus kann dir vergeben und dich aus Hölle und Verdammnis erretten. Die Bibel sagt das an so vielen Stellen. Deshalb hören wir auf, den Leuten nach dem Mund zu reden. Als der Prophet Hesekiel von Gott beauftragt wurde, dem Volk Israel Buße zu predigen, die Wahrheit zu sagen, sagte Gott zu ihm Folgendes in Hesekiel 3, 18 bis 19, wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, damit sich der Gottlose vor seinem gottlosen Wesen hüte, auf dass er lebendig bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wo du aber den Gottlosen warnest und er sich nicht bekehret vor seinem gottlosen Wesen und Wege, so wird er um seiner Sünde willen sterben, aber du hast deine Seele errettet. Gott wird dich und mich fragen, warum wir die Botschaft der Bibel so oft verschweigen. Und da werden wir ja alle schuldig, ich auch. Gott wird dich fragen, warum du es geduldet hast, dass deine direkten Familienmitglieder von dir nie die klare Botschaft von Jesus gehört haben. Matthäus 16, 26 steht, sagt Jesus, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse? Du kannst mit deinen guten Werken deine Seele vor dem Gericht Gottes nicht freikaufen. Das Einzige, was hilft, ist, dass wir Buße tun über unsere Sünde und Jesus annehmen. 1. Johannes 1, 9, so wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Nur wer Jesus um Vergebung bittet, bekommt Reinigung und Vergebung seiner Schuld. Diesen Schritt der Bekehrung müssen alle Menschen tun. Es hilft dir nicht, evangelisch oder katholisch zu sein oder bei Crescendo dabei zu sein. Nur weil Jesus um Vergebung bittet und Jesus in sein Leben einlädt, ist ein Kind Gottes. Das hat überhaupt nichts mit einer Mitgliedschaft in einer christlichen Gemeinde zu tun. Aber obwohl wir das wissen, fahren wir schön mit den Leuten. Wir machen uns schuldig vor Gott. Und wir müssen das Jesus einmal erklären, wenn wir vor ihm stehen. Denn wie lesen wir in unserem Text? Aber Gott sind wir offenbar. Gott durchschaut uns alle. Er kennt unsere Heuchelei, unsere mangelnde Bereitschaft, die Wahrheit zu sagen. Er kennt unsere Feigheit. Gott sind wir alle offenbar. Ihm können wir nichts vormachen. Und dann sagt Paulus von sich persönlich, ich hoffe aber, dass wir auch in eurem Gewissen offenbar sind. Denn Paulus wurde für seinen Eifer für Gott immer wieder angegriffen. Wir lesen das in 2. Korinther 11, Vers 4 bis 19. Da gab es Verleumder und Neider, die ihm seine Vollmacht nicht gegönnt haben. Da gab es Irrlehrer, die in ihrem Glauben faule Kompromisse gemacht haben und so für Unruhe und Spaltung in der Gemeinde gesorgt haben. Aber Paulus sagt, ich hoffe sehr, dass ihr erkannt habt, dass ich eine ehrliche Motivation für Jesus habe. Es geht mir um Jesus und nicht darum, was die Leute sagen. Schon gar nicht geht es mir um die Anerkennung der Menschen. Denn Jesus ist der Einzige, dem ich gefallen muss. Was Menschen denken, ist unwichtig. Und dann sagt Paulus weiter in 2. Korinther 5, 12, dass wir uns nicht abermal loben, sondern euch eine Ursache geben, zu rühmen von uns, auf das ihr habet zu rühmen wieder die, so sich nach dem Ansehen rühmen und nicht nach dem Herzen. Da gab es Leute in Korinth, denen ging es nur ums Äußere. Wichtig war, was andere Menschen gedacht oder gesagt haben. Wichtig waren schöne Kleider, schöne Häuser, man wird heute sagen schöne Autos, schöne Menschen, Komfort, Fitness, Gesundheit, Wohlstand, dass man vor anderen Menschen gut dasteht. Aber die innere Herzenshaltung fiel dabei völlig unter den Tisch. Die schlimmen Gedanken des Herzens blieben verborgen, denn die Bibel sagt, aus dem Herzen kommen arge Gedanken. Deshalb sagt Jesus in Matthäus 15, 19, denn aus dem Herzen kommen arge, schlimme Gedanken. Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerung. Unser Herz, in dem Jesus keinen Raum hat, ist eine Mördergrube, egal wie fromm wir aussehen. Deshalb musst du Jesus in dein Herz lassen, dass er dein Herz aufräumt, in dir Raum gewinnt, dich von innen heraus verändert. Denn dein Äußeres hat nichts mit deiner inneren Herzenshaltung zu tun. Das Äußere ist nichts, steht hier. Es ist unwichtig. Geistliche Vollmacht hat nichts mit großen Gebäuden, mit großem Auftreten zu tun. Wenn dein Leben vom Geist Gottes bestimmt und erfüllt ist, dann ist das unabhängig davon, wie arm oder reich, wie schön oder hässlich du bist. 1. Samuel 16, 7. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Er sieht durch. Er sieht immer dein Herz. Er kennt deine Motivation, deine Heuchelei. Er weiß genau, welche Kompromisse du machst, um Leute nicht vor den Kopf zu stoßen mit der Botschaft der Bibel. Wer aber die Wahrheit und die Botschaft der Bibel den Menschen verschweigt und die Leute bewusst in die Hölle gehen lässt, der macht sich schuldig, der hat Blut an seinen Händen, sagt die Bibel. Deshalb ist es so wichtig, dass wir nur vor unserem Herzen stehen, ohne jede Rücksicht auf Menschen. Paulus war vollkommen unabhängig von dem, was die Menschen dachten. Deshalb sagt Paulus in 2. Korinther 5, 13, denn tun wir zu viel, so tun wir es Gott, sind wir mäßig, so sind wir euch mäßig. Den einen tat Paulus zu viel und den anderen tat Paulus zu wenig. Für die einen war er ein Verrückter, weil er zu viel für Gott getan hat. Und dann sagten die Frommen, der vernachlässigt seine Arbeit, seine Familie, seine Gesundheit oder sonst was. Aber kennen wir Lukas 14, 26? Da sagt Jesus, so jemand zu mir kommt und hasset nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Deshalb sagt Paulus, das, was ich tue, das tue ich für Gott. Ich meine es ehrlich. Ich mache das, was ich tue, mit der richtigen Herzenshaltung. Ich will Jesus und sein Reich über alles andere stellen. Und dann gab es Menschen in der Gemeinde, die sagten, dein Einsatz in Ehren. Aber es gibt Bereiche, die du vernachlässigst. Du hast kein Herz für die schwachen Menschen. Du hast kein Verständnis für die Leute, die im Beruf eingespannt sind. Und wisst ihr, so gibt es natürlich immer Möglichkeiten, auch einen Mann wie Paulus zu kritisieren. Aber das war auf keinen Fall in Ordnung. Das war auf keinen Fall richtig, denn die Motivation seines Herzens war richtig und rein und in seinem Herzen hatte Paulus die richtigen Prioritäten. Und das lesen wir vor allem im nächsten Vers. Mein zweiter Punkt, gedrängt von der Liebe Jesu Christi. Er sagt in 2. Korinther 5, 14, Denn die Liebe Christi dringet uns, sie drängt uns also. Sintemal wir halten, dass da so einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Alles, was Paulus tat, war von der Liebe Jesu motiviert. Er hatte verstanden, Jesus hat uns geliebt und er liebt alle Menschen. Und das müssen die Leute wissen. Und die Frage an dich und mich ist, bist du auch von der Liebe Jesu Christi motiviert? Drängt uns die Liebe Jesu zu den Menschen, die ohne ihn leben? Wissen wir, dass Jesus alle Menschen retten will? Drängt uns die Liebe zu den Menschen, die keine Vergebung ihrer Schuld haben, die deshalb in der Hölle für immer verloren gehen? Es gibt so viele falsche Motivationen in unserem Herzen. So mancher macht es um das Geld, um das Ansehen oder die Macht. Es ist alles ein Werk Satans. Es hilft den Menschen nicht, es rettet die Menschen nicht. Der größte und reinste Antrieb für uns gläubige Menschen ist die Liebe Jesu zu den verlorenen Seelen, die ihn brauchen. Alle brauchen Vergebung und ein Leben mit Jesus. Deshalb erklärt uns Paulus, warum es immer um die Liebe Jesu zu den Menschen gehen muss. Denn er sagt hier, Jesus ist für alle gestorben. Er ging ans Kreuz für alle Menschen, weil er uns liebt. Er starb für die Schuld der ganzen Welt, aus Liebe zu uns elenden Sündern. Denn alle Menschen sind tot in Übertretungen und Sünden, Epheser 2, Vers 1. Und auch euch, da ihr tot waret, durch Übertretungen und Sünden. Wer keine Vergebung hat, der ist für immer tot, für immer der Hölle geweiht. Unsere Sünde führt dazu, dass wir keinen Zugang zum ewigen Leben haben. Und unsere Sünde können wir mit unseren eigenen Werken nie wieder gut machen. Deshalb brauchen alle Menschen Jesus, um aus der ewigen Verdammnis errettet zu werden. Und dann lesen wir weiter in 2. Korinther 5,15. Und er ist darum für sie alle gestorben, auf dass die, so da leben, hinfort nicht ihnen selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Jesus ist deshalb für alle gestorben, damit die Menschen, die für ihn leben, nicht mehr für sich selber leben, sondern für Jesus leben. Du brauchst dich nicht mehr fragen, was du als Christ tun sollst. Denn wer für Jesus lebt, der gibt ihm alles. Für Jesus leben ist das Maximum dessen, was möglich ist. Mehr geht nicht. Jesus kommt in allen Dingen zuerst. So steht es hier. Denn Jesus hat mit seinem Tod und seiner Auferstehung unser größtes Problem gelöst. Er hat unsere Sünde bezahlt. Kein Mensch kann seine Sünde wieder gut machen. Nur Jesus hat uns durch seinen Tod am Kreuz den Weg in den Himmel freigemacht. Deshalb lebe für Jesus. Lebe nicht für dich und deine eigenen Ziele. Deshalb sagt Jesus in Matthäus 16, 25, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Es fällt uns so schwer, das zu begreifen. Wenn du Jesus kennst und Vergebung deiner Schuld hast und weiter für dich selber lebst, dann wirst du todunglücklich sein als Christ. Deshalb sind so viele Christen unglücklich. Sie leben nur für sich und nicht für Jesus. Und damit ist Jesus nicht einverstanden. Jesus hat dich doch nicht erlöst, dass du nur für dich und deine Bequemlichkeit und deinen Wohlstand und deinen Genuss lebst. Das ist viel zu wenig. Denn das vergeht alles, sobald du tot bist. Was aber nie verloren geht, ist das, was wir für Jesus getan haben. Was dich immer reich macht, ist das, was du für Jesus investiert hast. Und weil wir für Jesus leben und von der Liebe Jesu zu den Menschen gedrängt werden, deshalb sagt Paulus weiter in 2. Korinther 5,16, darum von nun an kennen wir niemand nach dem Fleisch, und ob wir auch Christum gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr. Wir kennen niemand nach dem Fleisch. Das heißt, dein Äußeres ist uns egal. Dein Reichtum, deine Schönheit, deine Macht, deine Kleider, dein Erfolg, dein Geld, alles vollkommen irrelevant in den Augen Gottes. Wir lassen uns von dem Sichtbaren und Äußeren eines Menschen so schnell beeinflussen. Wir beurteilen Menschen so schnell nach ihrer Stellung in der Gesellschaft. Aber das ist vollkommen unwichtig. Wir wissen, wir sind nackt geboren und nackt gehen wir wieder. Wir können nichts von dem, was wir haben, mitnehmen. Der Leichenwagen hat keinen Anhänger. Im Gegenteil, alles, was Gott dir hier auf der Erde gegeben hat, musst du nutzen, für Jesus einsetzen, so dass du es vor ihm verantworten kannst. Wer alles, was er hat, nur für sich selber braucht, macht sich schuldig. Gott hat dir das gegeben, was du hast, um dich zu prüfen, was dir wirklich wichtig ist. Gott will an deinem Umgang mit deinen Gaben, deinen Fähigkeiten, deinem Geld, mit allem, was du hast, sehen, ob du für ihn oder für dich selber lebst. Deshalb ist das Äußere auch eine große Gefahr für uns. Wer viel hat, muss viel geben. Wer wenig hat, muss wenig geben. Aber glaube ja nicht, dass Gott Menschen, die viel haben, besser behandelt wie Menschen, die wenig haben. Das ganz sicher nicht. Wir kennen niemand nach dem Fleisch. Jede menschliche Anerkennung zählt vor Gott überhaupt nichts. Er sieht jede Seele, die gerettet werden muss. Das müssen wir uns merken. Und dann kommt ein Vers, den wir auswendig lernen sollten. 2. Korinther 5, 17. Darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur, also eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Was ist eine neue Kreatur oder neue Schöpfung, die wir bekommen, wenn wir in Christus Jesus sind? Das heißt, wenn wir zu Kindern Gottes geworden sind. Jeder, der Buße tut über seine Sünde und um Vergebung bittet und dann Jesus als Herrn und Heiland im Glauben annimmt, der bekommt automatisch den Geist Gottes. Die Bibel spricht sogar von einer Versiegelung mit dem Geist Gottes. Das heißt, mit unserer Bekehrung zu Jesus sind wir für immer ganz eng mit dem Geist Gottes in unserem Leben verbunden. Der Geist Gottes wohnt für immer in den Kindern Gottes. 2. Korinther 1, 21 bis 22. Gott ist's aber, der uns befestiget samt euch in Christum und uns gesalbet und versiegelt und in unsere Herzen das Pfand, den Geist gegeben hat. Wir sind versiegelt mit dem Geist Gottes. Wer zu Jesus gehört, der erfährt eine Veränderung seines Wesens, seiner Seele, weil der lebendige Geist Gottes bei ihm einzieht. Das ist die neue Kreatur, die entsteht, wenn wir uns zu Jesus bekehren. Wer nicht zu Jesus gehört, hat davon keine Ahnung, kann das auch nicht verstehen. Aber es ist so. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Der Geist Gottes verändert nicht automatisch unseren sündigen Leib, unsere sündigen Gewohnheiten, wenn wir das nicht wollen. Deshalb sagt Paulus in Römer 12, 2, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, welches das sei, der gute, der wohlgefällige und der vollkommene Gotteswille. Veränderung und Erneuerung unseres Denkens passiert dann, wenn wir dem Drängen des Geistes Gottes in uns nachgeben und das tun, was der Geist Gottes von uns haben will. Das lesen wir auch in Kolosser 3, 5. Dort sagt Paulus, so tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Hurerei, Unreinigkeit, schändliche Brunst, böse Lust und den Geiz, welcher ist Abgötterei oder Götzendienst. Wir sollen unsere Glieder, die auf Erden sind, töten. Das sind unsere alten, sündigen Gewohnheiten. Und das schaffen wir nur, wenn wir dem Geist Gottes in uns Raum geben und in enger Gemeinschaft mit Jesus leben. Deshalb lesen wir in Epheser 4, 30, und betrübet nicht den Heiligen Geist, damit ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Also wir können den Geist Gottes betrüben, denn der Geist Gottes ist nicht damit einverstanden. Er ist betrübt, wenn du dich seinem Willen widersetzt, wenn du mit einem Leben in Sünde dich selber zerstörst. Das will Jesus nicht. Das duldet der Geist Gottes nicht. Er hat dir neues Leben gegeben. Er möchte dich verändern. Das heißt, die neue Kreatur bedeutet nicht, dass deine alten fleischlichen Wünsche weg sind. Die neue Kreatur bedeutet auch nicht, dass du mit dem Sündigen aufhörst. Die neue Kreatur bedeutet auch nicht, dass du immer das Richtige tust. Aber die neue Kreatur bedeutet, dass sich etwas in dir verändert, das vorher nicht da war. Denn wer sich zu Jesus bekehrt hat, der bekommt den Heiligen Geist, der bekommt eine neue Natur, sagt die Bibel. Und damit ändert sich schlagartig deine Sicht auf das, was in deinem Leben um dich herum passiert. Wer eine neue Kreatur geworden ist, der hat plötzlich ein schärferes Gewissen bezüglich der Sünde. Denn was dir vorher nichts ausgemacht hat, plagt dich plötzlich in deinem Gewissen. Das, was du vorher ohne Probleme tun konntest, kannst du plötzlich nicht mehr tun, weil der Geist Gottes in dir nicht damit einverstanden ist. Wer das aus seinem Leben kennt, hat einen guten Beweis, dass er eine neue Kreatur ist, dass er ein Kind Gottes geworden ist. Und wenn das bei dir nicht so ist, dass du plötzlich Dinge liebst, die du vorher nicht geliebt hast und Dinge hasst, die du vorher nicht gehasst hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du keine neue Kreatur geworden bist. Wer gerettet ist und eine neue Kreatur ist, der hat plötzlich eine Liebe zum Wort Gottes. Er liebt die christlichen Lieder. Er liebt Gemeinschaft mit anderen Christen. Darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Der Geist Gottes lebt in dir. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu worden. Plötzlich ist Jesus in deinem Herzen. Wer zu Jesus gehört, der ist immer in Christo, weil er immer den Geist Gottes hat. Das ist dein neuer Standpunkt. Das tut Gott an uns, wenn wir uns zu ihm bekehren. Das können wir nicht beeinflussen. Das ist die neue Schöpfung eines bekehrten Menschen. Aber dann kommt es auf unser Leben mit Jesus an, ob wir ihm nachfolgen, mit ihm leben wollen oder nicht. Und deshalb lesen wir am Anfang vom nächsten Vers, 2. Korinther 5, 18, aber das alles von Gott, der uns mit ihm selber versöhnet hat durch Jesus Christus. Das alles von Gott. In dir hat Jesus alles neu gemacht und das ist alles von Gott gemacht. Nichts, was uns durch Jesus und seinen Geist in uns passiert, ist ein Ergebnis eigener Anstrengung, eigener Leistung. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, dass wir uns ganz eng an Jesus binden. Und wir binden uns eng an Jesus durch Bibellesen und Beten und Gemeinschaft mit anderen Christen. Und wir folgen und gehorchen Jesus gerne. Warum? Es ist der größte Reichtum, den wir in unserem Leben erfahren können. Und dann mein dritter und letzter Punkt, wir haben den Auftrag, Versöhnung zu predigen. Vers 18, aber das alles von Gott, der uns mit ihm selber versöhnet hat, durch Jesum Christum und das Amt gegeben, das die Versöhnung prediget. Wir haben alles von Gott, auch unser neues Leben mit Jesus. Und deshalb hat uns Jesus auch beauftragt, uns das Amt oder den Auftrag gegeben, Versöhnung zu predigen. Denn diese Welt lebt in Feindschaft mit Gott. Unsere Sünde hat eine Mauer zu Gott aufgerichtet. Wir sind gefangen in unseren Sünden. Und Sünde führt dazu, dass Gott uns richten und verdammen und in die Hölle werfen wird. Menschen mögen diese Botschaft ablehnen. Menschen mögen sich gegen diese Botschaft wehren. Aber wir sind Sünder. Wir sind elende Sünder und brauchen Vergebung, um in den Himmel zu kommen. Und der einzige Weg in den Himmel ist der Weg über Jesus. Gott hat die Welt durch Jesus mit sich versöhnt. Aber wir müssen diese Versöhnung auch annehmen. Wir müssen bereit sein, unsere Sünde einzusehen und Buße zu tun und Jesus annehmen. Interessant ist hier, ich finde das interessant, dass wir Gläubige den Auftrag haben, den Menschen die Botschaft von der Versöhnung weiterzugeben. Jesus hat nicht die Engel beauftragt. Die würden das sicher viel, viel besser machen wie wir. Wir sollen Botschafter Jesus sein, trotz aller Fehler, die wir haben. So liebt es unser Herr. Schwache Menschen sollen anderen Menschen sagen, dass sie Jesus brauchen. So wollte es unser Herr. Und wenn das am Ende zu irgendeinem Ergebnis führt, dann ist das immer ein Wunder Gottes. Und dieses Wunder tut Jesus bis heute. Und dann Vers 19. Denn Gott war in Christo und versöhnete die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber. Gott kam in Jesus auf die Erde. Jesus ist Gott selber, wir wissen das. Gott hat den ersten Schritt getan. Gott hat seinen Sohn auf die Erde gesandt, damit er stellvertretend für unsere Sünde sterben konnte. Deshalb liegt alle Strafe für unsere Sünde auf Jesus. Wir müssen ihn nur annehmen. Wir müssen nur bereit sein, uns vor Gott zu demütigen, ihn um Vergebung zu bitten. Viele Menschen wollen das nicht. Sie sind stolz und arrogant. Stolz, die Ursünde Satans. Stolz und Hochmut ist immer unser größtes Problem. Aber ohne die Einsicht, dass wir Sünder sind, können wir nie zu Gott kommen. Deshalb predigen wir Versöhnung. Wir predigen Buße. Denn Jesus will uns gerne vergeben. Er will uns gerne neues Leben schenken. Er will uns gerne seinen Geist geben, neue Menschen aus uns machen. Wir müssen nur bereit sein, uns vor Gott zu demütigen. 2. Korinther 5,20: So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott vermahne durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasset euch versöhnen mit Gott. Wir sind Botschafter Jesu Christi, Vertreter Gottes in dieser kaputten Welt. Und wir bitten an Christi Statt, also nicht wir befehlen, wir bitten an Christi Statt, lasset euch versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag. Denn alle Menschen brauchen Jesus. Alle brauchen Vergebung ihrer Schuld, um nicht in der Hölle verloren zu gehen. Diese Botschaft ist das Wichtigste, was Menschen hören müssen. Das müssen alle Menschen wissen. Denn Christ wirst du nicht durch Mitgliedschaft in einer Kirche oder die Kindertaufe oder sonst eine äußere Handlung, die an dir geschieht. Versöhnung mit Gott verlangt, dass wir uns darauf einlassen und Buße tun. Das geht nur, wenn wir es wirklich wollen. Und wenn du nicht auf die Botschaft der Versöhnung reagierst, dann bist du für immer verloren. Dann hast du keine Vergebung. Dann hast du keine Errettung aus der Verdammnis und Hölle. Deshalb bitten wir alle Menschen, komm zu Jesus. Er verändert bis heute von innen heraus. Er gibt uns seinen Geist, Vergebung, Frieden im Herzen, Hoffnung auf die Herrlichkeit, ewiges Leben, Gemeinschaft mit Gott, heute schon Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Das gibt es sonst nirgends. Keine andere Religion macht aus dir eine neue Kreatur. Keine andere Religion gibt dir den Geist Gottes, der in dir lebt, der dir hilft, ein Leben zu leben, das sich wirklich lohnt. Deshalb ist diese Botschaft so wichtig. Deshalb führt das Paulus so auf. Deshalb sagt Paulus, und dieses Amt der Versöhnung predigen, das haben wir, das haben alle Christen. Hier steht nirgends, dass das nur ein paar Prediger tun sollten. Alle Christen, die Jesus kennen und ein Kind Gottes geworden sind, sollen den Menschen sagen, dass sie Jesus brauchen. Denn alle brauchen Vergebung ihrer Schuld und Sünde. Sünde ist das größte Problem, das wir haben. Damit werden wir selber nie fertig. Sünde kann keine Psychologie, kein Psychotherapeut wegmachen. Das geht nicht. Sünde kann nur Jesus vergeben. Sünde wirst du nur los, wenn du Buße tust und Jesus annimmst. Deshalb werden wir nie müde, den Menschen zu sagen, lasset euch versöhnen mit Gott. Und dann wiederholt Paulus nochmal, warum Jesus der einzige Weg zu Gott ist. 2. Korinther 5,21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Nur Jesus konnte uns von unserer Sünde befreien. Nur Jesus war ohne Sünde. Nur Jesus war in der Lage, uns die Gerechtigkeit zu schenken, die vor Gott gilt, die vor Gott anerkannt ist, wenn er uns richtet. Deshalb ist Jesus der einzige Weg zu Gott. Deshalb sagt Jesus in Johannes 14,6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die Liebe Christi drängt uns, das allen Menschen zu sagen. Du brauchst Jesus, wenn du Vergebung haben willst, in den Himmel kommen willst. Einen anderen Weg gibt es nicht. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns diese Botschaft weitergegeben hast in deinem Wort. Danke, dass es Menschen gab, die uns von dir erzählt haben. Und Herr, wir wollen dich fürchten, wie am Anfang von diesem Text erwähnt wird. Wir wollen dich ernst nehmen und diese Botschaft den Menschen um uns herum sagen. Hilf uns dabei. Segne uns. Gib, dass Menschen dich annehmen und dich finden. In Jesu Namen. Amen.